Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen dazu. Soll Jesus bei den nächsten Passionsspielen in Oberammergau statt auf dem Esel mit einem E-Scooter auf der Bühne erscheinen? Das jedenfalls fordern die Tierschützer von Peter. Christian Stückel und sein Team halten nichts von solchen unerbetenen Regieanweisungen. Sie sind derzeit auf Vorbereitungstour durchs Heilige Land. Wir haben sie dabei begleitet. Außerdem zu Gast bei uns der Schauspieler des Jahres, Nils Kahnwald. Er ist der Schauspieler des Jahres. Er spielt in der Inszenierung des Jahres im Theater des Jahres. Nils Kahnwald, Jahrgang 1984, begeistert im 10-Stunden-antiken Projekt Dionysos Stadt an den Münchner Kammerspielen. Dort ist er in Zukunft allerdings nur noch selten zu sehen, denn er ist umgezogen ins schöne, teure Zürich. Dort gehört er zum neuen Team um die Intendanten Nikolaus Stehmann und Benjamin von Blomberg. Und dort probt er auch gerade mit Christopher Rüping für die erste große Premiere am Haus. Schönen guten Tag nach Zürich.
Guten Tag.
Erstmal herzlichen Glückwunsch, Nils Kahnwald, Schauspieler des Jahres. Haben Sie ein bisschen damit gerechnet? Haben Sie es gehofft oder haben Sie sich gar nicht drum geschert?
Nee, man denkt vielleicht manchmal kurz drüber nach, aber eigentlich ist das was sehr schön ist, aber weshalb ich ja nicht angefangen habe, die Arbeit zu machen.
Sie spielen in der Inszenierung des Jahres Dionysos Stadt. Das war ja eins der vielen Experimente des Intendanten Matthias Lilienthal an seinem Haus. Das war ja ein schon von vornherein ein bisschen erstmal riskantes Unterfangen. Man hat gesagt, 3 Monate Probezeit gibt es dafür. Und am Ende stand dann ein 10-stündiger Theaterabend, bestehend aus 4 ästhetisch sehr unterschiedlichen Teilen. War denn von Beginn an klar, dass das so ein langer Riemen werden wird?
Relativ schnell, ja. Also deshalb auch die lange Probenzeit. Dem Regisseur Christopher Rüping war relativ schnell klar, oder uns, dass man so einen antiken Stoff, wenn man ihn noch nie gemacht hat, dass man dazu Zeit braucht, weil das nicht in 2 Stunden zu erleben ist, sondern dass man da einfach eine längere Zeitspanne für braucht, bis man sich überhaupt erstmal eingehört hat in die Texte. Normalerweise ist eine Inszenierung dann schon vorbei, wenn man gerade angekommen ist.
Sie sagen jetzt, bis man sich eingehört hat in die Texte, das heißt, am Anfang standen die antiken Texte und dann gab es ja noch relativ viel, was dazugekommen ist.
Ja.
Das hat sich dann einfach im Lauf der Proben und über Improvisation und so weiter ergeben?
Viel hat sich im Lauf der Proben ergeben. Also es war klar, dass man irgendwie mit Prometheus startet oder dem Stoff des Prometheus. Da sind ja auch ganz unterschiedliche Texte drin jetzt in diesem Dionysos-Stadt. Da ist ein Heiner Müller-Text drin, da ist ein Goethe-Text drin und so weiter. Und dann hat sich viel über diese 3 Monate Proben ergeben, wie man weitergeht, was man improvisiert. Also die komplette Orestie, da gab es gar nichts am Anfang eigentlich. Also die haben wir erstmal gelesen. Ich glaube, es dauert 10 Stunden oder so, wenn man sie zum ersten Mal liest. Und dann haben wir uns überlegt, was macht man damit? Und dann sind wir durch Improvisieren dem Stoff näher gekommen. Also für uns näher gekommen, glaube ich. Ja.
Und haben das dann als so eine Art TV-Soap auf die Bühne gebracht.
Genau, kann man so sagen, ja. Wobei es uns auch immer darum ging, dass es ja nicht nur, also es ist ja eigentlich an sich jetzt so keine witzige Geschichte, die Orestie oder so. Es ist trotzdem schön, dass man es mit Humor behandelt. Ich war dann eher überrascht, wie doll die Leute lachen in diesem dritten Teil. Da rechnet man auch vorher gar nicht immer mit so.
Gelacht wird ja auch zum Teil bei Ihrem improvisierten Prolog am Anfang des Abends. Ja. Da kommen Sie auf die Bühne und erklären so ein bisschen den Abend, was jetzt so passieren wird, wann die Pausen sind und so weiter. Und dann machen Sie ganz nebenbei so einen Riesenbogen über die Bedeutung von Zeit, sprechen über den Stammbaum der Götter. Ja, dann wird so ein Faden hingesponnen in die heutige Zeit. Auch die Frage, was Zeit überhaupt bedeutet, dass in 100 Jahren kein Zuschauer mehr in diesem Saal von denen, die heute da sind, sitzen werden und so weiter und so weiter. Und spätestens an der Stelle werden die Zuschauer relativ still, weil ich glaube, alle fangen zu rechnen und denken, was wirklich keiner übrig. Merkt man da schon, wie der Abend verlaufen wird?
Das ist natürlich bei einem 10-stündigen Abend schwer zu sagen. Also ich sag mal so, bei der Premiere war es ja so, dass wir hatten, glaube ich, einen einzigen Durchlauf gespielt und den natürlich ohne Zuschauer. Und ich war sehr, sehr unsicher, was da eigentlich passiert mit diesem Prolog, ob das angenommen wird, wie da Reaktionen sind und so, und war dann völlig überrascht. Also über das Lachen, über die Wärme, die das auch erzeugt zwischen einem selber und den Zuschauern, auch über die Ernsthaftigkeit. Und eigentlich habe ich immer Angst ist übertrieben, Furcht vielleicht vorher, dass es nicht klappt oder dass man sich so gar nicht nahe kommt mit den Leuten, die da an dem Tag oder Abend in dem Saal sitzen, ist aber bis jetzt noch nie passiert. Meistens ist das irgendwie ein sehr schönes Aufeinandertreffen mit den Zuschauern.
Es gibt ein Element bei der Aufführung Dionysos Stadt, von dem wird immer gesprochen. Das ist die Raucherbank, die durch eine Raucherampel geschaltet wird. Da können Zuschauer während der Aufführung, wenn die Raucherampel auf grün steht, können die auf die Bühne gehen, auf so eine Seitenbank und da sich hinsetzen. Die müssen sich dann irgendein Requisit umhängen und dürfen dort rauchen. Was besonders lustig wird, wenn Prometheus dann der Frage nachgeht, ich habe euch das Feuer gegeben und was macht ihr damit? Und dann zündet sich vielleicht gerade jemand eine Zigarette an. Gab es denn in den vielen Aufführungen, die Sie schon gespielt haben, da irgendwelche Interaktionen mit den Zuschauern, die da auf dieser Raucherbank gesessen haben?
Irgendwie ist sehr beliebt, ein Schaf zu streicheln auf dieser Raucherbank. Eben in dieser Szene, wo 5 Schafe auf der Bühne sind. Und doch, da gibt es immer mal wieder Leute, wo interagiert wird. Mal weniger, mal doller. Wir haben ja eine Nachtvorstellung gespielt von dem Abend. Die ging, glaube ich, um 8 los tatsächlich und war um 5:30 zu Ende. Da war ein bisschen mehr Interaktion, weil die Leute natürlich mehr trinken, glaube ich, und dann ein bisschen mutiger werden. Auch die Zuschauer. Aber mir hat das gut gefallen.
Was mir auffällt bei den Inszenierungen von Christopher Rüping, und vielleicht gibt es sowas wie so eine Rüping-Methode, ich weiß es nicht, dass ich das Gefühl habe, das ist wirklich dann immer eine sehr, sehr starke Ensemblearbeit, in der nicht sozusagen Einzelne besonders herausragen, sondern man merkt, dass es wirklich ein miteinander entwickeltes Spiel gibt. Hat das mit dem Regisseur zu tun oder liegt es am Ensemble? Wie erleben Sie das?
Das hat mit dem Regisseur zu tun und mit dem Ensemble. Weil es, glaube ich, diese Zeit, wo so einer vorne an der Rampe spielt und die anderen Leute spielen dem so zu oder sind so die Bäume drumherum oder so, das liegt keinem von uns, glaube ich. Und ein Abend, wo man sich gemeinsam mit dem Stoff beschäftigt, ist eben eine Ensemblearbeit und macht auch viel, viel, viel mehr Spaß, als alleine seinen Geniekult durchzuziehen oder so. Und deshalb ist Christopher da sehr darauf bedacht, dass auch Spieler ähnlich viel zu tun haben zum Beispiel. Also weil in diesem Abend, da gibt es ja immer Phasen, wo man nicht da ist auch und wo andere Leute und andere Konstellationen zusammenspielen und so. Also es hat viel mit dem Regisseur zu tun. Ich glaube, deshalb mögen wir uns auch so. Um so absurder ist es, dass man dafür jetzt als Einzelperson so ein Schauspieler des Jahres wird, weil das natürlich überhaupt kein Einzelprodukt ist. Das wäre nicht passiert mit mir alleine und auch nicht mit Christopher alleine, sondern da sind natürlich ganz, ganz viele Leute dran beteiligt. Das ist auch gut so und schön.
Und stimmt es, 10 Stunden ist ja auch einfach ein Kraftakt für Schauspieler, also stimmlich zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, beim Theatertreffen hatten Sie dann für den Schlussmonolog einmal keine Stimme mehr und das musste dann von einer Kollegin eingesprochen werden.
Genau, Wiebke Mollenhauer hat das gelesen dann, den Text. Ja.
Gibt es dann immer am Beginn des Abends so einen Haufen von, keine Ahnung, Lutschtabletten, Cortison, Kapseln und sowas, die so auf dem Tisch verteilt werden für alle, damit man durchkommt?
Also Cortison nicht, weil das muss man immer so runterdosieren auch wieder. Das ist echt eine harte Droge eigentlich für den Körper. Aber natürlich, ich mache jetzt keine Schleichwerbung für die Produkte, aber es gibt da genug Vitamintabletten und Halstabletten und. Ja, das ist ein Kraftakt, natürlich. Und eben beim Theatertreffen hat man es ja gemerkt bei mir, war die Stimme irgendwann weg. Schon ist nicht meine beste Disziplin, muss ich auch dazu sagen, aber ja, genau.
Wird ja auch viel geraucht auf der Bühne.
Wird auch viel geraucht, ja.
Christopher Rüping hat Sie ja nicht nur mit Dionysos Stadt zum Theatertreffen gebracht, im vergangenen Jahr auch schon mit Trommeln in der Nacht. Jetzt gehen Sie mit ihm nach Zürich und das ist für Sie ja im Prinzip auch eine Rückkehr, weil Sie waren da ja schon mal unter Barbara Frey am Schauspiel. Gerade sind Sie auch mit Proben ausgelastet für John Steinbecks Früchte des Zorns, was er am 25. Oktober Premiere hat in Zürich. Das ist dann die erste Inszenierung von Christopher Rüping als Hausregisseur dort. Und dieses Amerika-Epos Steinbecks erzählt ja vom Mythos, im Goldenen Westen könne es ja jeder schaffen, man müsse sich eben nur richtig anstrengen. Und wir wissen natürlich, dass das ein Irrtum ist. Aber was interessiert Sie an diesem Stoff?
Ich kannte den Roman nicht, bis ich ihn dann natürlich gelesen habe, als es darum ging, ob man diesen Stoff machen will oder nicht. Ich war eher überrascht. Weil es ist ja auf der einen Seite ist es eine Familiengeschichte über diese Familie Joad, die der auch super, das ist eine 12-köpfige Familie, die sich da auf diese Reise macht von Oklahoma in den Westen nach Kalifornien. Und ich dachte so, da hat ja aber in den, weiß nicht, 40er Jahren schon mal eigentlich jemand diese komplette Struktur von, es war ja auch nicht der erste, aber die komplette Struktur von Kapitalismus und wie Menschen dann ausgebeutet werden und was das eigentlich für ein, das hört sich so profan an, aber was das für ein Unrecht ist und wie das dann aber funktioniert, dass Leute, die nichts haben, wie dann die auf den Orangenfarmen, die Leute, die die betreiben, immer weniger bezahlen für die Arbeiter, weil es eben so viele sind, wie da Camps angezündet werden in Kalifornien, in denen dann diese Flüchtlinge leben und Arbeit suchen. Da war ich eher überrascht, da dachte ich so, aber da steht es doch alles, warum sind wir eigentlich heute keinen Schritt weiter? Und in dieser Geschichte hat man irgendwie auf einmal ein großes, beim Lesen ging es mir so, dass man ein großes Unrecht empfinden hat, dass man so denkt, aber so kann man doch nicht mit Menschen umgehen, obwohl das tagtäglich hier passiert. Und Steinbeck selber war ja Journalist, also der hat sich an so einem Track einfach angeschlossen. Es gibt da immer wieder so Zwischenkapitel, wo der wie aus so einer Vogelperspektive beschreibt, wie das da eigentlich aussah und so. Und das ist spannend an dem Stoff und ist irgendwie auch ein toller Epos. Also da sind auch zusätzlich noch sehr, sehr tolle Erzähltexte drin einfach.
Dann wünsche ich für die erste Produktion unter dem neuen Leitungsteam Schauspiel Zürich wünsche ich viel Erfolg und tolle Probenzeit noch weiter.
Ja.
Und überhaupt, dass Sie sich selber nicht so sehr verändern, trotz Auszeichnung.
Ja, genau, das hoffe ich auch.
Gut, Nils Granwald, Schauspieler des Jahres, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Christian Stöckel ist ein im wahrsten Sinne des Wortes passionierter Theatermacher. Über die Passion in seinem Heimatort Oberammergau hat er seine Leidenschaft fürs Theater entdeckt und zum Beruf gemacht. Seit vielen Jahren ist er Intendant des Münchner Volkstheaters. Zusätzlich bringt er alle 10 Jahre mit etwa 2000 Laiendarstellern das Passionsspiel auf die Oberammergauer Bühne. 2020 ist es wieder soweit. Im Mai feiert Stöckels 4. Passionsinszenierung Premiere. Derzeit reist Stöckel mit den Hauptdarstellern durchs Heilige Land, um sich auf den Spuren Jesus einzustimmen. Dort erreichte das Team nun eine Forderung. Tierschützer von Peter wollen, dass Jesus im kommenden Jahr statt auf einem Esel mit einem E-Roller auf der Bühne erscheine, weil er, so die Begründung, ein erwachsener Mann auf einem Esel, das sei tierschutzwidrig. Ernsthaft jetzt? Christoph Leibold über Reiseerfahrungen und Reaktionen auf solche unerbetenen Regieanweisungen.
Kirchenglocken, Muezzinrufe und jüdische Familien, die ausgelassen tanzend Bar Mitzwa feiern. Und dazu Menschen aus aller Welt, die sich auf Jesus Spuren durch die Altstadt von Jerusalem zwängen. In diesem Treiben fallen die Oberammergauer, trotz ihrer üppigen Passionsspielerbärte, nicht weiter auf. Und doch sind sie eben keine gewöhnliche Pilgergruppe.
Ich finde, man kann Jesus nur verstehen, wenn man auch den Ort kennt, in dem er gewirkt hat.
Erklärt Frederik Mayet, einer von 2 Christusdarstellern im kommenden Sommer.
Wieder in unserem lieblichen Oberland mit den grünen Bergen und schönen Seen. Das hat natürlich gar nichts zu tun mit der Lebensrealität, die der Jesus da einfach vor 2000 Jahren hatte, der da durch die Wüste gezogen ist, der dann irgendwann nach Jerusalem eingezogen ist. Und man kriegt da einfach die Zusammenhänge einfach ganz anders in seinem Kopf zusammen.
Nicht um eine spirituelle Reiseerfahrung geht es also, sondern darum, die eigene Fantasie mit dem Genius Loki aufzuladen. Zum Beispiel im Garten von Gethsemane.
Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane hieß.
Wo?
Jesus sagte zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, während ich beten gehe.
Im Schatten der Ölbäume hören die Passionsspieler Maxi Stöger zu. Er wird den Hohepriester Kaiphas verkörpern und liest nun hier eine Stelle aus dem Markus-Evangelium vor, die unter anderem von Jesu Angst vor dem Kreuzestod handelt.
Und dann kommt eine Szene, wo man sagen muss, das ist eigentlich mit die menschlichste Darstellung Jesu, die wir in den Evangelien kennen.
Sonst im Anschluss an den Vortrag werden die Bibelverse ausführlich besprochen. Vor allem Spielleiter Christian Stöckel diskutiert trotz Hitze und Lärm des Verkehrs, der hinter einer Steinmauer vorbeirauscht, mit einer Ausdauer, die seinem Ensemble einiges an Konzentration und Kondition abverlangt.
Oder der Oliver Stark auftritt, geht jetzt her und sagt, meine Kräfte sind am Ende.
Stöckel interessiert sich vor allem für den Menschen im Messias, wobei das nicht nur die Schwäche meint, die Jesus im Garten von Gethsemane zeigt, sondern ganz allgemein dessen Emotionalität.
Wir trauen uns bei Jesus ganz früh nicht, also was wir uns schon trauen dürften, irgendwie so, wie weit darf man darüber reden, wie extrem der war, seine Aggressivität ausloten, weil irgendwie ist die Figur wahnsinnig verstellt, irgendwie so. Also jeder kennt sie und jeder weiß, hat also eine Ahnung davor und man selber kommt oft von diesen Bildern nicht weg.
Es geht ja schon um gesellschaftliche Sachen, also wie oft er sagt, dass ein Reicher kommt nicht in den Himmelreich.
Christian Stückel sucht nach einem neuen Blick auf die altbekannte Geschichte. Er kennt das Neue Testament in- und auswendig, besser als mancher Theologe. Aber er liest es mit den Augen eines Theaterregisseurs, der herauszufinden versucht, was uns diese rund 2000 Jahre alte Geschichte heute zu erzählen vermag.
Selig die Friedenstiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
Vor allem die Bergpredigt beschäftigt Stückel. Und die Frage, ob Christus die frohe Botschaft im sanftmütigen Ton eines guten Hirten verkündet hat, oder vielleicht doch mit dem Furor eines Predigers, den der gerechte Zorn antreibt.
Man hat das Gefühl, irgendwie die Reichen in der Welt sind noch reicher geworden und die Armen noch ärmer. Und ich habe das Gefühl, der Christian sucht gerade ganz viele Beispiele raus, wo sich Jesus da irgendwie dazu äußert. Diese sozialen Standpunkte, die der Jesus hatte, das ist so aktuell. Und da hoffe ich, dass das noch mehr als 2010 irgendwie im Passionsspiel drin ist.
Wenn er sagt, selig ihr Armen, dann sagt er, und geschissen auf die Reichen.
Ja.
Also das sagt er letztlich.
Gut möglich also, dass Frederik Mayet auf der Oberammergauer Passionsbühne 2020 als kämpferischer Jesus zu erleben sein wird, als Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit. Soweit das Evangelium diese Interpretation hergibt. Denn so viel ist klar, trotz allen Bemühens um eine zeitgenössische Lesart hat Stückel bei der Passion nicht die Freiheiten, als würde er Shakespeare oder Schiller inszenieren. Was übrigens auch ein guter Grund ist, das Ansinnen der Tierschützer von Peter abzulehnen.
Und sie fordern jetzt, dass wir einen E-Scooter statt Esel beim Einzug in Jerusalem.
Jesus beim Einzug nach Jerusalem auf dem E-Roller statt auf einem Esel, das ist schlicht nicht vorstellbar. Und auch sonst findet Jesus-Darsteller Frederik Mayet den Vorstoß befremdlich.
Der Esel in Oberammergau, der ist 2 Minuten auf der Bühne und muss den Jesus 30 Meter tragen. Von dem her ist der da einfach nicht dauerhaft belastet und kommt da in keinster Weise zu Schaden.
Auch ein Drahtesel ist keine Alternative. Das ginge vielleicht bei Jesus Christ Superstar, aber nicht bei den Oberammergauer Passionsspielen. Oder wie Kaifers-Darsteller Maxi Stöger es formuliert.
Es ist ganz wichtig, dass uns allen das bewusst ist, dass wir nicht nur Theater spielen, sondern dass uns ganz viele Leute besuchen, für die das ein religiöses Erlebnis ist tatsächlich. Und das birgt eine unglaubliche Verantwortung.
Und da kann es nicht schaden, um auf dem Boden theologischer Tatsachen zu bleiben, sich zur Vorbereitung auf biblischem Grund zu bewegen.
Christoph Leibold unterwegs mit den Oberammergauer Passionsfestspielmachern im Heiligen Land.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Frisch auf dem Audiomarkt ist unser Theaterpodcast, eine Kooperation von Deutschlandfunk Kultur und Nachkritik.de. Auch darin geht es nochmal um das Theater des Jahres, aber auch um Fragen an 32 Theaterchefinnen in Mitteldeutschland, darunter Fragen wie diese. Der gesellschaftliche Diskurs hat sich in den letzten Jahren verändert. Er ist unter anderem bedingt durch digitale Medien und Rechtspopulismus rauer geworden. Wie wichtig ist es Ihnen, also die Frage an die Theaterleiter, mit den Mitteln des Theaters auf diese gesellschaftspolitischen Veränderungen zu reagieren? Steht diese Aufgabe sogar an erster Stelle? Hat jetzt zum Beispiel Bettina Jahnke, die ich gefragt habe in Potsdam, gleich gesagt, das ist aber jetzt ganz schön kompliziert, die Intendantin vom Potsdamer Hans-Otto-Theater.
Was hat sie denn geantwortet?
Was sie geantwortet hat, das können wir jetzt mal hören.
Ja, natürlich müssen wir darauf reagieren, auf die gesellschaftspolitischen Veränderungen als Theater, weil sonst sind wir weg vom Fenster. Aber eigentlich sage ich immer, Theater ist eben nicht keine Zeitung. Ich habe immer das Gefühl, die Mittel des Theaters müssen wieder ruhiger werden, eher Fragen stellen und nochmal alles anzweifeln. Das finde ich irgendwie im Moment interessanter am Theater.
Das war jetzt eine Stimme aus Brandenburg, da haben Sie ja nicht gefragt. Aber wie war das denn in diesen Antworten der 32 Befragten? In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, gibt es da so einen Konsens in den Antworten?
Kann man so sagen. Also das Gros der Intendanten und Intendantinnen plädiert in allererster Linie erst einmal dafür. Also ja, Haltung und zweitens Dialogbereitschaft.
Sagt Bettina Volksdorf vom MDR. Sie hat die Umfrage initiiert. Mehr dazu im neuen Theaterpodcast. Hier im Deutschlandfunk Kultur geht's jetzt weiter mit allem Wichtigen zum Filmfestival in Venedig. Von dort kommt heute Vollbild. Viel Spaß dabei wünscht Susanne Burkhardt.